Guten Abend und herzlich willkommen zum Stadttag. Ich verspreche mir heute ein bisschen einen Frauenpower-Abend, wenn ich in die Runde schaue. Es freut mich zwar auch, dass nicht nur Frauen da sind.
Aber hoffentlich.
Ich darf ganz herzlich Regula Stempfli am Stadttag begrüßen. Regula Stempfli ist uns ja in erster Linie vor allem auch bekannt, wenn wir sie in Auftritt in der Arena sehen, zum Beispiel, wo sie pointierte, scharfzüngige Analyse von sich gibt, wenn es um Analyse von der eidgenössischen Wahlen zum Beispiel geht, wenn es um bundesrätliche Entscheid oder auch Nicht-Entscheid geht, die die Schweiz wieder einmal zum Beben bringt, oder wenn es auch um andere normale sachpolitische Themen gibt. Sie verpasst es nie dabei, darauf hinzuweisen, dass in Sachen Gleichstellungen noch einiges in Argen liegt, Gleichstellung von Mann und Frau. Die Regula Stempfli ist aber nicht nur als Politologin in der Arena zu sehen. Sie ist auch Philosophin, sie ist Buchautorin und sie unterrichtet neben Politologie und Philosophie auch Geschichte an zahlreichen Hochschulen, Universitäten, nicht nur Zürich und Bern, sondern auch Köln und Paris. Sie ist Mitglied von verschiedenen Stiftungs- und Ethikräten, zum Beispiel bei der Gosteli-Stiftung, das Archiv der Schweizerischen Frauenbewegung. Und sie gehört zu einem erlauchten Kreis von unabhängigen Intellektuellen, wo die EU-Kommission berufen hat, zum entscheidenden Impuls im Bereich von Wissenschafts- und Forschungspolitik zu geben. Man höre und staune, eine Schweizerin in der Machtzentrale der EU. Ja, man müsste meinen, mit so viel Titel, Rang und Würde, man hätte eine Frau da, die mindestens 70 sein muss. Das ist aber nicht der Fall. Die Regula Stempfli.
Sie sieht nur so aus.
Die Regula Stempfli steht mitten im Leben. Wir sehen es und strahlt grosse Kraft aus. Und sie ist auch noch stolze Mutter von 3 heranwachsenden Söhnen. Sie lebt mit ihrer Familie in Brüssel und reist zur Ausübung von ihren zahlreichen Mandaten und Aufgaben in halb Europa umeinander. Die Frau, die vom Parkett von diesen verschiedenen akademischen Disziplinen so mühelos sich bewegt, möchten wir heute Abend ein bisschen näher kennenlernen. Frau Stempfli, woher kommen Sie gerade? Sind Sie jetzt gerade aus dem Flieger gestiegen?
Oder? Ich komme von Basel, also via Köln, Basel nach Winterthur. Aber ich finde es immer so schön, wie ich vorgestellt werde.
Ja,
dann denke ich dann auch, leck, die tönt cool. Oder? Also, es ist ja wahnsinnig. Ich
wette,
ja werde. So. es ist nur, also ich tue natürlich die Mandate, also eigentlich ist ja Karriere, meine Karriere, die Mandate sind aus dem Scheitern entstanden. Das ist ja noch verrückt. Oder? Also es ist ja nicht so geradlinig gelaufen. Also ich hätte eigentlich, wenn ich jetzt so gefragt wurde, hätte ich den Gimmer gemacht. Also ich bin mit 16 schon in den USA. Das hat mich, darum bin ich 70 fast. Oder? Also mit 16 habe ich einfach angefangen, dass ich verschrieben habe. Und darum habe ich schon sehr viel gemacht. Aber eigentlich wollte ich dann den Gimmer machen, fertig. Ich habe das Jahr schneller gemacht als die anderen und dann schnell studieren. Und dann wollte ich eigentlich die erste und die jüngste Professorin werden für neuere und allgemeine Geschichte. Und das ist dann nicht gegangen. Oder? Also da bin ich wunderbar verhindert worden. Und dann ist das immer so gegangen. Also ich hatte immer irgendwie Schritte, wo ich etwas wollte. Und dann hat es nicht geklappt. Und dann ist dann daraus eine gute Situation geworden. Eben, wo ich beim Wolf Linder, ich habe ja zuerst Geschichte studiert und dann beim Wolf Linder Politologie noch in New York noch gemacht. Und beim Wolf Linder hatte ich eben mit 25 irgendwie dies gehabt. Habe ihm so abgegeben, also das Projekt «Politische Kultur im Wandel». Und dann hat er gesagt, ja, eben, wie es so ist in der Schweiz, oder sehr paternalistisch. Jetzt bist du viel zu jung, mach doch noch einmal ein Projekt. Und dann bin ich dann wieder auf New York, habe Politologie noch abgeschlossen und bin zurückgekommen. In der Schweiz hat es mir dann gestunken und dann bin ich auf Brüssel. Und sonst wäre ich so nie. Also eben, aus dem Scheitern entsteht ganz viel. Ich möchte ja nicht den jungen Frauen sagen, du scheitern.
aber einfach, Chance.
Ja, es klingt ein bisschen esoterisch. Aber wenn ich euch so höre, erzähle über mich, das war wahnsinnig viel Bütz. Es war auch wirklich eine Anstrengung, immer wieder Kraft zu schöpfen, wie man verhindert wird. Und ich bin wirklich 1, 2, 3 Mal verhindert worden, wo ich nach wie vor denke, das ist Das ist schwierig. Und auch jetzt komme ich aus Köln. Von gestern war ich im Hochschulrat von Nordrhein-Westfalen. Da bin ich eingesetzt worden vom Bildungsminister. Das ist eine ganz spannende Zeit. Deutschland sowieso, wo die ganze Hochschullandschaft neu gemischt wird. Und das ist ein wunderbares Gremium. Dort können mitschaffen. Das ist schon eine Ehre, dass ich, und dort bin ich einfach auch als Unabhängige gewählt worden, weil das braucht es in der Akademie immer mehr. Oder? Man kann nicht Professoren oder Professorinnen, die schon in den Fakultäten sind, auch noch gerade als Steuerungsgremium einsetzen. Und darum sind sie eigentlich noch ganz froh gewesen. Bin ich dumm gewesen und gesagt, hallo, ich mache das schon.
Ja, jetzt sind wir schon mitten im Tag hinein. Ich würde trotzdem fragen, wenn man vielleicht der Regula Stempfli noch einen warmen Applaus und sie herzlich willkommen heißen in Winterthur. Also über das Scheitern als Chance, wenn ich das jetzt so salopp nenne, wenn wir dann vielleicht noch ein bisschen das eine oder andere hören, wenn wir so ein bisschen die verschiedenen Stationen anschauen, denke ich, taucht das dann vielleicht auch wieder auf. Was ich gerne so ein bisschen am Anfang wollte stellen, ist so die ganze Gleichstellungsdiskussion. Für Sie ist ja, ja, wenn ich das jetzt so sage, ja, Sie lehnt keine Gelegenheit aus, gerade auch wenn Sie im Ausland vielleicht ein Interview geben. Das Frauenstimmrecht von der Schweiz ist sehr, sehr spät eingeführt worden. Es ist eine Schande für die Schweiz. Oder? Europa hat das nach dem Zweiten Weltkrieg flächendeckend eingeführt. In der Schweiz ist es erst 1971 eingeführt worden. Frau Stempfli, warum ist es für Sie so wichtig, das immer wieder auch zu betonen und immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Schweiz da ja, historisch gesehen ein Defizit hat?
Also die Schweiz hat ja wahnsinnig aufgeholt seit 1971. Also wir haben ja sehr in der Politik haben wir einen hohen Anteil eigentlich an Frauen. In
eben
der
drum,
Regierung
drum.
Sogar. Aber ich tue es eben nicht mit dem Frauenstimmrecht erwähnen. Es ist nur, wenn ich irgendwie ein Interview eben mit der Berliner Taz oder so muss geben. Weil die Deutschen die haben natürlich so viele Klischees. Oder sagen sie, haha, vor allem wenn sie eine Schweizerin haben, die eine Intellektuelle ist. Das ist sehr ungewohnt. Und so ein schnelles Maulwerk. Oder? Und dann sagen sie, ja, also darfst du überhaupt so reden? Also hast du das Stimmrecht überhaupt schon? Oder? Also darum, also
darum in Deutschland das auch immer wieder auf.
Ja, und das, ich muss also wirklich sagen, manchmal ist es schon sehr bemühend. Also die Deutschen, also auch mit meinem Namen oder Stempfli. Also erstmal, wenn ich schon nochmal das Maul auftue, dann klinge ich wie, ach wie süß, die junge Dame kommt aus der Schweiz. Oder ich kann den Satz nicht mehr hören. Und dann noch Stempfli, ach wie süß, was für ein Name, oder? Ich habe schon gedacht, ich muss meinen Mutternamen nehmen, Reichenbach, das wäre wunderbar. Also von dem her ist im Ausland erwähne ich es so, oder? Weil die Ausländer und Ausländerinnen, also die Journalisten, die kommen natürlich immer, wie die Schweiz eben auch ein Klischee ist. Also aber Gleichstellung ist natürlich ein Thema, also die Menschwerdung der Frau. Und das hat mich immer begleitet. Also eben, im Kindergarten, wo ich plötzlich gemerkt habe, dass die läppischen Buben mit mir im Kindergarten die hätten können stimmen und ich nicht. Also das war der Schock von meinem Leben gewesen. Und da habe ich, glaube ich, immer noch nicht überwunden.
Ist das so auch ein Schlüsselerlebnis gewesen, ja, wo Sie letztlich zur Feministin gemacht
haben? Ja, es ist einfach der Mensch. Also ich finde es unvorstellbar, Kategorien von Menschen ausschließen von Freiheit und von Gleichheit und von Solidarität. Und dort habe ich natürlich jetzt so einen Wandel gemacht. Also ich habe lange die ganze Frauenbewegung, ist Biologie auch ein gutes Programm gewesen, auch wissenschaftlich, weil dort ist so viel nachgezahlt gewesen. Jetzt bin ich natürlich schon wieder einen Schritt noch weiter. Jetzt geht es ja nicht nur noch die Frauen an, die ganze Ungleichstellung, sondern die Männer und die Frauen, weil wir quasi zur Wahr werden, oder? Also Verdinglichung. Das ist jetzt ein grosser philosophischer Schritt, den ich gemacht habe, von der Menschwerdung der Frau plötzlich zur Rettung der Menschen überhaupt. Wie die politische und ökonomische Entwicklung abläuft, wie wir immer mehr und das bin ich auf die Frauen gekommen. Jetzt, die Frauen sind ja ein Jahrgangs-Zentimeter- und Kilogramm-Verhältnis. Oder? Also ich habe mehr Chancen, mit dem Alter in der Zeitung zu erscheinen, als mit meinem Titel oder einem Buch. Und aus dem Aussehen, oder Frauen werden gesehen, Männer sehen, aus dem, in dieser Idee, wieso werden die Frauen so auf den Körper festgemacht, auf die Natur, bin ich dann auch auf die Philosophie gekommen. Und habe dann gemerkt, hey, das geht nicht nur den Frauen so, sondern allen Menschen. Wir werden mit der Pasteurisierung, Homogenisierung und Sterilisierung, die uns von der Weltgesundheitsorganisation mitgegeben wird, werden wir alle Menschen immer mehr zu Nummern. Also ein Nummernverhältnis, eben Kilo, Kilo, Zentimeter und Jahrgangsverhältnis.
Und wie soll man dem begegnen? Also was kann man da dagegen tun?
Ah, da kann man ganz viel tun. Zum Beispiel. Ich probiere es schon lange, oder?
Jetzt haben Sie wieder eine Möglichkeit.
Ja, genau. Ja. Also ich mache es natürlich auch in der Wissenschaft. Also darum bin ich froh, bin ich in Brüssel bei diesem Steuerungsprogramm von der Rahmenprogramm in Forschung. Und ich sage euch, das sind die härtesten Auseinandersetzungen. Da haben wir also die klassischen Naturwissenschaftler drin, die so das Gefühl haben, die geisteswissenschaftlichen Tossis haben eh keine Ahnung. Oder? Und dann schmeisse ich ihnen auch irgendwelche physikalische Theorien um den Kopf oder auch die ganzen Neuro- und Hormontheologen, die da im Raum hocken. Wie sie dann ihre Studien bringen, oder wieso Männer küssen. Die küssen nämlich, damit sie Sex haben, und Frauen küssen, weil sie gerne küssen. Und solche Mist, oder? Wo sie herausfinden. Und da bin ich froh, dass ich genau dort wirklich immer wieder kann, ziemlich stark wissenschaftlich fundiert sagen, ihr erobert die Welt mit euren Studien. Und zwar erobert ihr die Welt mit euren Machtansprüchen. Und das hat nicht sehr viel damit zu tun, was ist objektiv und was ist subjektiv.
Und wie kommt das an, wenn Sie denen das dann so sagen?
Ja, das ist ein Kampf. Also probiert mal. Ich denke, die Pharmaindustrie, also eben zuerst hat man die Frauen, also habe ich für Frauen gekämpft, oder? Das ist jetzt noch gegangen. Hat mir zwar auch schon hart gedacht. Aber also bei der Pharmaindustrie und die ganze Gesundheitsindustrie, die ganze Amerikanisierung von dem philosophischen Wandel, dass unser Körper ist unsere neue Religion wurde, oder? Das haben wir als Ersatz gegen Islamismus oder Evangelismus oder Orthodoxie im Judentum, haben wir unseren Körper, den wir verfeinern müssen. Und dort einzuschlagen und zu sagen, hey, wir tun dann eine Religion etablieren, das ist sehr schwierig. Ich komme dann gut an. Das Problem ist bei mir, oder das ist der Vorteil von mir, ist, mich kann man schlecht Gegenargumente bringen. Also ich kann brillant mit mir diskutieren, aber ich bin dort ziemlich dürre, manchmal in den Diskussionen. Also ich lasse mich auch nicht beeindrucken, ob jetzt das der Generalsekretär ist von der Weltgesundheitsorganisation, wo wir vis-à-vis hocken, sondern ich tue dort wirklich ganz klar festmachen, bei Argumenten, was passiert oder welche Geschichte, welche Geschichte liegt drin und welche politische Macht. Und da habe ich schon einen Einfluss. Ich habe keinen Masseneinfluss, quasi, dass wir das zusammen diskutieren und schauen, was gibt es für Massnahmen zu machen. Also, ich bin für das Rauchverbot in öffentlichen Orten. Oder? Also, ich bin selber Raucherin. Aber ich finde das Rauchverbot gut. Ich finde es aber, wir müssen gleich diskutieren, ist jetzt das Rauchverbot die wichtigste politische Errungenschaft? Nein, oder? Das ist schon eine Ablenkung von der Armut, Armutsbekämpfung. Die ganze Fettgeschichte. Ich finde es wahnsinnig, macht das Bundesamt für Gesundheitswesen, die Schweiz wird dicker. Also es ist ein Kollektiv. Oder? Also der Einzige, der dick wird, ist der Werber, der die Kampagne macht. Oder? Die Schweiz wird dicker. Das ist, haben wir auch festgestellt in den Studien, dass der Body-Mass-Index runtergeholt wurde. Oder? Also dass wir alle zu fett sind. Oder? Also die nicht, natürlich, im schönen Publikum. Nur für die Radiozuhörerinnen und Hörer, die sind alle wunderschön und schlank. Also ich bin gerne fett. Oder? Aber eben, wir werden schon so definiert. Und da ist Macht dahinter. Und da habe ich wirklich etwas gelernt. Da habe ich etwas gelernt als Kind. Da habe ich es gelernt im Studium. Mich umtreibt, wo Recht schweigt, muss man nach der Macht suchen. Und die Macht habe ich jetzt gefunden, an vielen Orten. Und da versuche ich schon, eine Diskussion zu bringen und nicht nur Arena-Tussi zu spielen. Das ist schon so etwas, oder? Also in der Schweiz wird ich einfach in der Arena. So verdiene ich übrigens mein Geld nicht, Leute. Ihr wisst, also, wenn man als Wissenschaftlerin eingeladen wird, bei der Arena bekommt man nichts. Also, ja, nur, dass ihr da sicher, außer wahnsinnig Aufmerksamkeit.
Ja, es gibt Leute, die rangeln sich darum, dass sie da Arena auftreten dürfen.
Ja, nein, ja, ich weiss. Ich finde es eher anstrengend und viele Leute sagen immer, wie sie mich selber treffen, du bist viel netter als im Fernsehen. Oder? Also, du bist ein bisschen weniger hübsch, ich bin ein bisschen weniger gut geschminkt. Im Fernsehen bin ich immer
aber Sie werden in die Arena berufen, wie die EU-Kommission Sie offenbar in den Kreis von unabhängigen Intellektuellen berufen hat. Sie haben jetzt ein bisschen von Ihrer Arbeit geredet, also eben Überzeugungsarbeit leisten.
Auch viel publizieren. Also ich schreibe immer. Erstens habe ich eine Diss geschrieben, die international ist, also vor allem in Deutschland über den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und ich schreibe viele Artikel also in den wissenschaftlichen Zeitschriften. Oder? Also auf Englisch und Französisch. Und gehe an Kongresse und tue dort Papers vorstellen. Einfach, und dort bringe ich dann Themen rein. Und dann könnt ihr euch registrieren bei der EU als Wissenschaftlerin und als Wissenschaftler. Und das habe ich gemacht. Oder einfach mit allen Angaben, Bibliografien, Büchern, die ihr publiziert habt, Kongressen. Und dann habt ihr dann das Glück, wie zum Beispiel auch gewisse Länderkombinationen in diesen Forschungsprogrammen drin sind, ist es natürlich schon noch gut, eine Schweizerin zu haben. Oder? Also, dass ihr nicht zu viele Franzosen habt, die dann viele französische Eingaben
haben. Es gibt doch einen gewissen Einfluss, auch so ein bisschen die Perspektive aus der Schweiz noch.
Ja, sie hat es viel mehr, sie nehmen es viel zu wenig wahr. Also, ich finde dort auch die offiziellen Stellen, das kennt ihr vielleicht auch, Vorausstellung von Winterthur, die sind so nach an Deutschland, oder? Ihr könnt viel mehr bringen, oder? Also, und das wird zu wenig unterstützt von den Institutionen her.
Und José Manuel Barroso kommt etwa einmal eine Lektion erteilt über die feministische Theorie.
So hoch nicht. Das hat es bitte nötig. Nein. Ich habe natürlich auch das Glück, und das ist typisch auch Schweizer Story. Ich war Praktikantin im 92 bis 93, also Stagiaire, Intern auf Englisch, im Parlament. Und ich bin ein sehr geselliger Mensch. Also nicht so lustfeindlich, wie mich zum Beispiel die Media gerne hätte. Oder? Ich bin sehr gesellig, weil schon da lerne ich natürlich ganz viele Leute kennen. Und das passiert manchmal, dass die halt aufsteigen und dann auch die rechte Hand von einem Kommissar oder einer Kommissarin sind. Oder? Und wir sind natürlich eben im Festen oder haben dann schon zusammen Politik gemacht oder Lobbying. Und da kenne ich natürlich viele Leute. Aber das ist manchmal schon an einer Bar lassen sich gute politische Kontakte knüpfen.
Das glaube
ich. Aber Barroso nicht.
Ist also das so vielleicht noch so nicht. Zum Thema Unabhängigkeit? Also, Sie betonen ja unabhängige Intellektuelle, also ist der Kreis. Ist denn da nicht auch einmal das Begehren vom Bundesrat da? Bundesrat hat etwa Scherereien mit der EU, sechs in Sachen Bankgeheimnis, jetzt gerade im Zusammenhang auch mit dem EU-Rahmenvertrag, mehr Stimmrecht von der Schweiz in der EU. Wären Sie da nicht angegangen? Frau Stempfli, würden Sie bitte ein gutes Wort für uns
sagen? Die würden Teufel tun. ich weiss nicht, das ist wirklich interessant. Nein, also ich glaube, ich bin so unbeliebt, wie ich eben bin, zum Beispiel bei Tamedia bin, so unbeliebt bin ich wahrscheinlich auch im ETA. Mit einigen Ausnahmen, ja. Und ich kann euch nicht genau erklären, also doch, klar, also ich bin sehr hart mit dem Bundesrat. Also es ist klar, Bundespräsident Merz, Entschuldigung, liebe Anwesende, ich sage es noch einmal laut und deutlich, er ist als Person ein wahnsinnig netter Mann. Aber bitte nicht Bundespräsident von Schweiz. Wenn er heute beispielsweise vor Pressekonferenz, wie er sagt, ich würde alles genau gleich so tun.
Ich kann es kurz sagen, zu der ganzen Libyen-Affäre hat der Bundesrat heute eine Pressekonferenz geführt. Man ist ziemlich resigniert, was die Handlungen in der Vergangenheit betrifft. Oder? Und man weiss, glaube ich, nicht so ganz weiter. Der Herr Merz besteht aber darauf, er würde alles noch mal gleich machen nach Tripolis Reise.
Und die Geiseln sind verschwunden. Mhm. Also wo ist der gesunde Menschenverstand? Also ein Mensch, der angesichts einem totalen Desaster, also völlig alles falsch gemacht.
Glauben Sie, nur das. Er hat mehr verkochelt als bewirkt.
Ja, klar. Also die Reise hat also den bedauernswerten Geiseln alles zunichte gemacht. Der Vertrag ist ein totaler Bruch mit der Rechtsgeschichte der Schweiz. Der Bundespräsident Merz hat den Rechtsstaat Schweiz gebrochen, den ihm nie in meinem Leben werde vergeben. Also das werde ich immer wieder betonen, am 18. Februar. Ausgerechnet ich bin nicht so Bankgeheimnisunterstützerin, wie man es weiss. Aber also, man hat ein Recht, man hat ein Rechtssystem und das wird eingehalten, ganz egal, welche Situation es gibt. Man tut Notrecht nur in der Not, in der dringendsten Not anwenden und Dringlichkeitsrecht. Der Giacometti 1947 haben wir eine Rückkehr zur Demokratie-Initiative gehabt, weil die Schweiz ist eine Demokratie im Ausnahmezustand gewesen von 1914 bis 1945. Und eben all so Sachen. Und da muss ich einfach sagen, Leute, die wohnen in einem Land mit dem Bundespräsidenten und alle sagen immer, es ist doch ein Netter. Lasst mich sein. So Sachen macht er nicht. Und ich sehe nicht ein, wieso der Bundespräsident Präsident Merz nicht schon längstens zurückgetreten ist. Und wenn ihr jetzt mich so gehört, dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass die Regierung nicht gerade in erster Linie interessiert nicht ist, Stempfli ihres Know-how dort zu akquirieren. Und es kommt noch dazu, dass die Schweiz leider oft, das habt ihr sicher auch erlebt, ihr auch, eine Neidgenossenschaft ist. Wir sind klein, wir haben gerne, wie alle gleich sind und nicht zu gross sind. Mhm. Und ich habe dort wirklich zu Amerika gelernt, ich finde alle lässig und wie sie noch gescheit sind und gut und machen Sachen oder tolle Entertainer. Da tue ich immer, da finde ich, das, ich finde Michelle Hunziker auch wunderbar im Wetten, das. Oder? Die tut der Schweiz gut. Und ich tue das eher unterstützen und in der Schweiz merke ich einfach, es gibt näher Menschen, die wo andere Menschen, die etwas mehr können, und ich kann in gewissen Bereichen mehr als andere, überhaupt nicht ausgestanden. Mm-hmm. Also lieber die klein halten.
Vielleicht das kurz noch zum Bundesrat. Eben, also Sie haben jetzt die Krise in dieser ganzen Libyen-Sache, das ist ja wirklich auch die, die im Moment am meisten aufregt und auch kein Ende nimmt. Der Bundesrat ist seit Monaten im Krisenzustand. Ja. Hat man das Gefühl, die ganze Sache mit den USA, UBS, Bankgeheimnis, der Druck, den die USA auf die Schweiz ausgeübt hat, dann eben Libyen und so weiter. Letztes Jahr haben wir die ganze NEF-Affäre gehabt und so weiter. Wie ist das? Ist es einfach eben so die Zeichen der Zeit? Alles wird zur Krise hochgehypet. Ist es das Gremium, das nicht funktioniert im Bundesrat? Sind es Personen, die nicht zusammenstimmen? Oder eben, wie Sie jetzt auch andeuten, ist es vielleicht auch das System, das nicht verhebt, dass man eben jemandem vielleicht auch mal den Lead überlässt, wo vielleicht in gewissen Sachen auch wirklich
stark ist? Ich glaube, es ist alles, was ihr jetzt habt, andeutet. Und natürlich die Globalisierung. Also das klingt jetzt so einfach als Schlagwort. Aber ich definiere Globalisierung als wirtschaftliche Entwicklung, die heisst, wir wollen mehr Freiheiten beim Kapital, bei den Waren, bei den Dienstleistungen und bei den Personen. Und das, in dem sind wir drin international. Das betrifft die Schweiz genau gleich wie Deutschland. Und da gibt es Krisen vor Politik, weil Politik ist angesichts von der ökonomischen und der technischen und der technischen oder der biochemischen Entwicklung, ist sie wie eine Postkutsche im Nanozeitalter. Oder? Also wir tun in der Politik tun wir wie Briefe noch via Postkutsche in genau gleicher Langsamkeit verteilen. Währenddem alle anderen Entwicklungen, eben, ich komme von Köln, oder die arbeiten sicher auch viel zu Zürich, oder die sind überall, oder im süddeutschen Raum, wie der Unternehmer, Unternehmerin sind, und so weiter und so fort. Wir leben ein ganz anderes Leben, ökonomisch, technisch, medizinisch. Und Politik funktioniert immer noch wie im 19. Jahrhundert.
Also es bedarf einer grossartigen Reform, denken Sie? Oder?
Ja, also ganz grossartige Reform. Es wäre schön, wenn wir Menschen hätten, die nicht einfach systemimmanent agieren, sondern wirklich gouverner se prévoir.
Also, gibt es Mitglieder im Bundesrat, die Sie das zugestehen würden?
Ich habe es gehofft bei Doris Leuthard, beispielsweise. Dann muss man aber halt schon sagen, in der Schweiz schauen, wie Bundesräte und Bundesrätinnen gewählt werden. Es wäre halt schon gut gewesen, wenn wir mal einen Unternehmer oder eine Unternehmerin hätten. Also Christoph Blocher, vielleicht ist das beste Beispiel, aber gleich. Oder? Also der hat natürlich schon, es ist natürlich auch gut gewesen, mit Christoph Blocher zu streiten, weil der ganz klar Macht auch vor Recht hat gesetzt, aber der hat einen Plan gehabt. Also der ist sich bewusst der gewissen Entwicklungen.
Und den hat man nicht wollen.
Und im Dings, das Problem ist einfach bei der Regierung, dass der Mut mit der Mediendemokratie, oder? Also ihr werdet fertig gemacht von den Journalisten und Journalistinnen, wieder, gerade als Frau, wieder zu laut seid, wieder nicht die richtige Frisur habt. Falsche Brille, was auch immer, falschen Alter. Grossmutter Micheline Galmire, vom Grossvater Christoph Blocher hat niemand geredet. Oder? Das ist schwierig und da denke ich, das ist vielleicht das, was die Schweiz nicht hat. Aber die Schweiz ist schon klar, also die Regierung, wie sie im Moment zusammengesetzt ist, es sind Einzelkämpfer. Und sie haben als Personen wahrscheinlich den Mut nicht, die Führung zu übernehmen, weil Führung heisst dann auch Verantwortung übernehmen und auch zurücktreten, wenn man Sachen falsch macht.
Was jetzt angebracht wäre mit dem Bundespräsidenten.
Das ist absolut klar. Klar. Also mir ist, nein, ich finde das jenseits. Mhm. Also wie ihr die Geschichte im Ausland erzählt, und ja, muss dann nicht zurücktreten. Nein, bei uns können sie bis 90 bleiben, wie sie wollen. Oder? Was wir vielleicht bei Moritz Leuenberger noch erleben.
Sie haben
aber excuse, Ironie. Also ich habe einen schwarzen Humor.
Achtung, nicht alles. Ironie.
Genau. Achtung, bei allfälligen Nebenwirkungen ein Glas Wein trinken.
Kommen wir ganz kurz zu der Rolle der Medien. Sie haben ein Buch herausgegeben, die Macht des richtigen Friseurs, wo es ja eben vor allem auch um Äußerlichkeiten geht und nicht mehr um Inhalt von der Personen. Die Frisur von der Angela Merkel als Paradebeispiel ist wichtiger als ihr politisches Programm. Ich selber bin Medienschaffende, ich werde da nicht einfach auf mich auf ihre Seite schlagen, das ist klar, aber trotzdem, vielleicht können Sie mir kurz mal sagen, die Rolle der Medien, wie beobachtet Sie die? Also ich sehe Medien als die, die fragen, was ist los, wie geht es weiter, was macht, unternimmt der Bundesrat, sind öffentlich gewählte, stimmt nicht, das Parlament immerhin, öffentlich gewählte Personen, die mitagieren. Und gleichzeitig ist natürlich auch so der Skandal, der immer zuerst kommt. Wie schätzen Sie die Situation jetzt gerade so in Bezug auf den Bundesrat ein?
Ja, wisst ihr, was mich erstaunt, dass die Medien so auf der Politik rumhacken und zu wenig Recherche betreiben in der Wirtschaft? Oder? Also die kritische Berichterstattung ist notwendig gegenüber der Macht. Und Politik hat ja wirklich an Macht verloren. Mhm. Und darum finde ich es manchmal wirklich schwierig, wie die Journalisten sich konzentrieren auf eine sogenannte Meta-Ebene. Oder? Also, mich nervt es total, dass ich vor den Wahlen, nationale Wahlen, Bundesratswahlen, werden x Spekulationen auch mit der Wahl umfragen. Oder was ich eins muss umfragen, kommentieren, das ist nur Meta-Ebene. Mhm. Und dann sind die Wahlen passiert, wie in Deutschland, und dann redet niemand mehr über das Resultat. Das, also dort zum Beispiel, oder selbstverständlich, ihr habt recht, die Medien sind ja ein Spiegel. Und wichtig wäre, dass wir würden wissen, welche Fragen werden nicht gestellt. Das ist für mich, eben, wo Macht repräsentiert sich nicht, Macht zeigt sich nicht, Macht muss sich auch nicht legitimieren. Und dass dort manchmal die Medien einfach den Fokus haben, von der Herrschaft unterstützen. Oder? Also sie tun sich eben auf den Körper konzentrieren. Das ist herrschende Ideologie. Wir sind eben vor allem Körper. Oder? Also wir haben kein grösseres Programm mehr. Bei mir haben sie sich bei der Besprechung eben der Medien oder MZZ haben sich nur auf meine Art oder auf einen Artikel innerhalb gestürzt, wo um die Äußerlichkeit ging und nicht wirklich um die Diskussion, die ich reinbringe. Es gibt Fragen, die gestellt werden müssen. Aber Libyen ist eine wichtige Diskussion. Okay, das ist ein wichtiges Thema. Es ist aber nicht wirklich das Entscheidende. Das Entscheidende war schon das Konjunkturprogramm, das dritte, das Doris Leuthardt knapp durchgebracht hat. Bei der Minarett-Initiative mit dieser Poster-Diskussion, da reden wir über Poster. Und wir reden eigentlich nicht darüber, dass es der Bundesrat, die Bundeskanzlei, verpasst hat. Wir haben keine Verfassungsrechtler. Man hätte die Initiative nicht dürfen zulassen, sage ich. Weil im Verfassungsrecht steht Artikel 72, der Bund hat einen Auftrag, für den Frieden in der Religionsfragen zu sorgen. Oder zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften. Mhm. Das ist ganz klar festgelegt. Und Minarett ist eine Bauvorschrift. Die wird kantonal und regional gelöst. Darum haben wir das Frauenstimmrecht so spät eingeführt. Oder? Also 71 haben wir es national gehabt, aber morgen gehe ich 20 Jahre Appenzell Ausserrhoden feiern. Oder? Also knapp 20 Jahre haben sie es geschafft. Oder? Appenzell Innerrhoden hat ja müssen via Bundesgericht dazu verknurrt werden. Was auch nicht in Ordnung ist in der Verfassungsgeschichte der Schweiz. Oder? So Sachen, dort Fragen stellen, und dass die Journalisten und Journalistinnen eigentlich machen und sagen, die dürfen das nicht. Wieso hat er die Initiative zugelassen? Welcher Verfassungsrechtler ist da? Oder, oder die Verfassungsrechtler, die jetzt Doris Leuthardt hat gesagt, dass die ganzen Export von der Waffen auch eigentlich nicht dem Schweizer Recht entspricht. Und solche Diskussionen. Und tut mich nicht so sehr auf Politik konzentrieren, weil dort ist nicht die wirkliche Macht, sondern versuchen herauszufinden, was läuft an Macht. Oder? Und da sehen wir jetzt, ich muss halt wieder noch die Medien nehmen. Die haben 5, das ist ein total, also wieder auf Portal geht. Früher bin ich aber auf den Bund, BZ, BATS, NZZ, Dagi, jetzt haben wir es daher.
Den Lampfoto haben sie natürlich noch vergessen.
Hat er den gleichen Online-Auftritt?
Nein, stimmt nicht.
Aber nicht, der hat ja. Aber einen anderen. Was ich, mein Punkt ist, die NZZ ist ein bisschen unterschiedlich. Mein Punkt ist, auf der Online, oder wie der Online geht, und das, was ich mache, ich lese so Zeitungen, auch international, das ist alles das Gleiche. Und es gibt wie eine Matrix, es gibt eine Denkmatrix, da seht ihr, redet ihr nur. Wieso ist der Christoph Mörgeli so bekannt? Oder? Also je blöder das der tut, umso mehr Matrix bekommt er. Also mein bester Auftritt ist, wie ich überkomme ich immer, wie ich mich daneben benehme. Mhm. Und das ist ein Problem. Mhm. Also ein Skandal, die Leute, die dummen, während man früher, vor 20 Jahren, die Dummen bedauert hat, oder so in der Dorftrottler Hand genommen und gesagt, du Schatzi, komm, tu nicht so laut. Oder? Gib mir heute eine Reality-Show. Also, das ist die
Ihnen sagt man ja so, einfach so ein bisschen abwertend die Nervensäge aus Brüssel. Ja. Andere Journalisten habe ich schon gehört sagen, die gibt jetzt zu allem noch ihren Senf dazu. Also ganz klar abwertende Aussagen.
Apropos Senf, ja, genau. Der Senf
hat auf das sehr schlagfertig reagiert.
Beim Senf bin ich wirklich hässig geworden, weil Frau Landolt, excuse, jetzt habe ich wegen der Leuthard gesehen. Das hat ja auch schon was für Bundestraining gemacht. Hat eben die Ausschreibung zuerst gemacht und sie gibt immer den Senf zu allem. Oder? Und das hat mich wirklich genervt. Oder?
Erstmal war ein Zitat.
Ich bin eine Gelehrte. Hoffentlich habe ich Senf. Aber ich habe gesagt, ich bringe nicht nur Senf, der kostet 1,60 €. Sondern mindestens iranische Kaviar. Ich zeige übrigens jetzt ein Büchsli. Das kostet 1,600 Franken. Nur, dass ihr so ein den Unterschied seht. Jonis meine ich Senf, ich meine ich mindestens das. Also, von dem her, was dort gibt es etwas Geschlechtsspezifisches. Echt. Und das finde ich schon spannend. Wie nicht der Roger Köppel, oder Roger Köppel, wo wirklich nur Senf zu allem gibt, der wird dann als Intellektueller gehuldigt. Und wie ich zu Hirnforschung, zu Medien, zum Irakkrieg, Afghanistan, zur Europäischen Union, zu der Grundsicherung etwas sagen, dann gilt ihn als
Nervensäge aus Brüssel.
Ja, und eben
aber haben Sie nicht gelesen, der Roger Köppel der schreibt jetzt neuerdings für die Sache der Frau? Wenn es um die ganze Minoretten-Diskussion geht. Jetzt ist es ja plötzlich so, dass Mädchenbeschneidungen und Gewalt in der Familie und so plötzlich ein Thema wird.
Ja.
Ich weiss nicht, das gefällt Ihnen doch.
Ja, also ich bin immer suspekt, wie die Rechten plötzlich Frauen eine Gleichstellung für sich in Anspruch nehmen. Ich kenne das von Holland oder den Niederlanden. Also Pim Fortuyn, wenn ich das noch etwas sage, der Rechtspopulist. Mhm. Und dann muss man natürlich schon sagen, die ganze Migrationsfrage geht quer durch die politische Links-Rechts-Positionierung. Mhm. Und dort ist es wahnsinnig schade, dass die Linke die moralische Klarheit, Moral Clarity heisst das neues Buch von einer guten Philosophin, amerikanischen Susan Neiman, die ganzen Begrifflichkeiten an die Rechte, also in Amerika an Bush und die Evangelisten hat abgegeben. Oder? Also, die Linke hat es verpasst, aus einer falsch verstandenen Toleranz gewisse Themen, gerade punkto Gleichstellung, aufzunehmen. Also, ich bin auch schon als Rassistin verschimpft worden und ich werde
alles
wirklich gehasst. Ja, ich werde gehasst von ganz vielen Grünen, beispielsweise im Parlament, die also wirklich mühsam sind. Und ich würde nie sagen, die Muslime, also brauchen so Sachen nicht, oder die Christen, das sind kollektiv. Sondern ich gehe immer auf einen konkreten Fall. Wir müssen konkret unser Zusammenleben gestalten. Und dann müssen wir konkret Unbehagen dürfen ausdrücken. Ich würde auch nie einfach pauschal sagen, ein Kopftuchverbot. Sondern ich würde wirklich sagen, in welcher Situation, in welcher Community, in welcher Gemeinschaft, was können wir damit machen? Müssen wir uns aktiv einbringen. Und das, was die Rechten machen, der Rechtspopulismus in Europa, Leute, ist gewachsen, genau mit der Biologisierung. Oder? Also genau wie wir haben, auf der einen Seite haben wir die Rationalisten, die alles nur noch auf Hormontheologie, wo alles nur noch auf die Materie fixieren, total kapitalistisch, wunderbar. Oder? Und auf der anderen Seite haben wir die neu gewachsenen religiösen Fundamentalismen, es gibt verschiedene Couleurs, Und ich sage dann immer, wir sind wie der Odysseus zwischen Skylla und Charybdis. Oder? Also die einen reissen uns den Kopf ab und bei anderen versaufen wir. Also wir müssen als Liberale der Aufklärung, von den Werten von der Aufklärung verpflichtet, müssen wir dort versuchen, durchzukommen. Und wir verlieren den Diskurs, das Wort. Wir haben das Wort schon verloren an Roger Köppel. Mhm. Also, wir geben ihm auch viel zu viel Plattform.
Ich habe ja von ihm geredet. Ja als einer der einflussreichsten Intellektuellen mittlerweile in der Schweiz.
Ah!
Während Sie ja nur in Brüssel ein bisschen aktiv sind. Mein
Lieblingsthema, genau. vielleicht zur Information, eben Tamedia mit ihren 5 oder 6.
Können Sie dann aber Tamedia ein bisschen aufklären?
Genau. Nein, also genau. Nein, aber die haben ja das Rating gemacht. Und als ich das gesehen habe, die Listen oder, von den hauseigenen Experten und eben der Chefredakteur von Weltwoche ist dann zum Intellektuellen vom Land erklärt worden. Ja. Und dann habe ich natürlich müssen sagen, wissen Sie, in manchen Ländern muss man als anständiger Mensch im Gefängnis sitzen. Und hat es übersetzt, in manchen Listen ist es ein Zeichen eines freien Geistes, nicht zu erscheinen. Wie wahnsinnig, das ist wieder wahnsinnig böse. Aber ich finde es so, wie wir beim Rating sind, das ist ja ohne Ausdruck von Philosophie. Oder die Mehrheitszählungen. Mhm. Oder? Also nur weil alle heil schreien, heisst es noch nicht, dass das gut ist. Nur weil die Mehrheit das findet, heisst es doch nicht, dass das gut ist. Leute, das ist mir noch nie in den Sinn gekommen. Mhm. Etwas ist gut, weil es gut ist. Aber nicht, weil alle eben finden es gut.
Der klare und Ausdruck von Unabhängigkeit. Ich möchte jetzt aber ganz schnell gleich auch noch so ein bisschen. Eigentlich haben wir ja mit der Frauenbewegung mal angefangen, einen riesigen Kreis gemacht, macht aber gar nicht. Sie haben nur vorher gesagt, die Linken haben es ein bisschen verpasst, ja, jetzt, auf gewisse Themen richtig zu reagieren. Sie haben ja zu Recht haben Sie mich noch darauf hingewiesen, dass die Frauenzeitung Fratz diesen Monat die letzte Ausgabe herausgibt. Alice Schwarzer, ihre Emma, kämpft ums Überleben. Damit die Frage, ist der Feminismus tot? Gibt es den nicht mehr? Oder haben es halt eben vielleicht auch Frauen, die linken Frauen, die den Feminismus mal gross geschrieben haben, auch verpasst, die ganze Frauenbewegung in eine neue Zeit zu überführen, dass die jungen Frauen auch wieder Interesse haben an dieser Bewegung?
Also ich denke, die Jungen haben wieder, also es gibt so wie einen Bruch, zwischen, also bis 25 sind sie wieder total aktiv, aber einfach politisch, aber sie sind sehr sensibilisiert. So zwischen 25 und 40, das ist eher so ein die Generation, die alles für selbstverständlich hat genommen.
Wie können Sie das Bild? Also wie kommen Sie jetzt auf die Zahl?
Es gibt immer die Wellen. Also es gibt auch das mache ich jetzt wirklich ein Fallbeispiel. Ich sehe das bei meinen jungen Studentinnen, die also feministischer sind als zum Teil ich, oder? Ja. Also vor allem einfach auch so mit einem total unbrochenen Selbstbewusstsein. Mhm. Und ich sehe es an den älteren Frauen, die immer noch total feministisch sind, oder? Aber ich denke manchmal so, vielleicht ist meine Generation verloren. Also vielleicht haben wir es einfach gehabt. Aber noch schnell wegen, ist der Feminismus so, nein, es ist ja auch noch ein gutes Zeichen, weil es nicht eine ausschließliche Frauenzeitschrift braucht. Meine Angst ist, dass wir aber so wie die Amerikanerinnen werden. Und bei den Amerikanerinnen tut mich das total erstaunen. Die haben viel Political Correctness und so. Aber die haben auch viele berufliche Positionen erreicht. Aber ich finde, dass die sexistischsten Frauen gegen sich selber von den westlichen Frauen. Oder? Also die ganzen Themen, denen ihr Leben kümmert sich nur um einen Job und um einen Mann zu finden. Oder? Mhm. Und das treibt mich um. Und darum habe ich jetzt eine andere Erklärung. Ich denke, es ist nicht einfach der Feminismus, sondern es hat etwas damit zu tun, dass wir als Männer und Frauen auf einem Markt, immer mehr auf einem Markt geworfen sind, wo wir uns dann auch müssen verkaufen müssen. Mhm. Oder? Und die Frauen machen das dann, auch in den USA machen sie es ganz traditionell. Mhm. Also eben, es gibt die grössten Matches also in den amerikanischen Gremien, das ist Horror. Dort aushandeln, politisch aushandeln, mache ich viel. Und die amerikanischen Frauen finde ich unendlich schlecht für die Frauenbewegung. Also dort können wir nichts finden. Darum, ich bin dort noch am Suchen. Tun wir das, also ich muss nicht alles erklären, aber ich bin am Suchen, was könnte die dritte Frauenbewegung geben.
Also sie ist ein bisschen eingeschlafen und könnte aber wieder zum Leben erweckt werden von der jüngeren Generation.
Ja, sicher. Aber wisst ihr, es ist schon eingeschlafen, überhaupt das politische Engagement, weil wir alle Probleme haben. Wir haben gleichzeitig Hunger in Afrika, wir haben Klimakatastrophen, wir haben Krieg in Irak, wir haben Iran-Frage nicht gelöst, Afghanistan ist ist total Chaos. Europa, EU, Lissabonner Vertrag ist nicht genial, oder? Manchmal ist es so eine Frage von den Energien, wie könnt ihr gewisse Massen für gewisse Themen mobilisieren? Und das haben die Rechtspopulisten halt gut können mit der Migrationsfrage. Die ist symbolisch, die ist vor der Haustür und die tut ganz viele Fragen aufwerfen.
Ja, und ist vielleicht aber auch eine Folge von einer falschen Politik im Vorfeld, im Zusammenhang mit der Migration, oder denken Sie?
Ja. Ja, sicher. Also wir haben das einfach nicht... wir alle sind von der... Das ist aber schon Globalisierung, weißt du? das ist die Wirtschafts- und Währungsunion 1992. Mhm. Also die Mauer ist gefallen, der Kapitalismus ist das einzige Wirtschaftssystem, das wir haben. Und das haben wir wirklich alle verschlafen. Ich frage mich auch, wo bin ich in den 90ern, oder? Also kleine Kinder und gestillt und immer schwanger gewesen, wahrscheinlich.
Immerhin.
Ja, aber, immerhin. Aber ich denke, politisch wieder schauen, das ist das, was gelaufen ist. Und das ist, die Migration hängt ja eben mit dieser Liberalisierung von diesen vier Bereichen zusammen. Kapital könnt ihr einfach international machen, haben wir ja gesehen. Wie die Amerikaner von nichts Häuser bauen, leidet unsere Wirtschaft. Waren geht auch noch. Da müsst ihr vielleicht Stecker adaptieren. Oder? Also Dienstleistungen ist schon schwieriger. Da habt ihr die polnischen Schlachter in Deutschland. Oder die deutschen Krankenschwestern, respektive die Ärzte in der Schweiz. Also, da gibt es schon Probleme. Die schwierigste Problem ist mit der Personenliberalisierung. Oder? Also unser freier Personenverkehr. Und die haben wir nicht geregelt mit politischen Massnahmen. Wir haben die Sozialversicherungen nicht geregelt. Wir haben die Passfrage nicht geregelt. Oder wir haben die ganze Bürgerschaft nicht geregelt. Wir können überall, ich kann überall in Europa arbeiten. Aber wie das in die Sozialleistungen abrechnen, das muss ich alles immer selber machen. Das ist ein totales Gestürm.
Völlige Entwicklungssituation eigentlich.
Aber das totale Ungleichgewicht. Und dann hat er noch demografisch, oder, dass qualifizierte Schweizerinnen keine Kinder haben. Was mich nicht erstaunt. Also ich bewundere jede Schweizerin, die Kinder hat. Weil die Infrastruktur hier ist wahnsinnig schwierig. Weil ihr gleichzeitig Beruf haben und Kinder haben.
Es ist am besseren.
Ja, scheint
so ganz langsam. Ja, vielleicht können wir gerade den Vergleich noch machen. Sie haben ja den, ich würde sagen, mal einen gewagten Vergleich gestellt, wo Sie uns dann sicher noch ein bisschen genauer erklären. Sie haben die Rolle der Frau im männlichen Gesellschaftsbild so ein bisschen verglichen mit der Rolle der Schweiz in der Europäischen Union. Mhm. Beide spielen nämlich die Rolle vom anderen, vom Sonderfall. Ich weiss nicht.
Genau.
Können Sie uns das ein bisschen genauer erläutern, wie Sie zu dem Vergleich kommen?
Ja. Also bei den Frauen ist wirklich noch das Problem, die Menschwertung der Frau ist nicht fertig. Also Frauen sind kein Subjekt. Also der Mann sieht, die Frau wird gesehen. Ein alter Satz von Simone de Beauvoir, das stimmt immer noch. Mhm. Frauen sehen auch andere Frauen so. Also es ist nicht nur, oder die Frage ist, wieso werden Frauen beispielsweise weniger gewählt? Wieso weniger CEOs? Blablabla. Weil Frauen und Männer weniger Frauen wählen. Also offenbar sind die Frauen das andere. Also wir haben, auch ich habe höhere Ansprüche an Frauen.
Auch Sie?
An mich, ja.
Also
ja,
an sich
natürlich,
selber?
Mich nerven. Es ist doch nicht schlimm, was die Feinde tun, es ist schlimm, was die Freunde antun. Oder? also mich nervt natürlich, wenn wir eine tolle Frau haben, in einer tollen Position, beispielsweise schweizerische Fernsehdirektorin und die Beruf der Roman Kilchsberger und organisiert mit der Gabriela Amgarten
das ist
Deal or No Deal.
Der
Roman Kilchsberger. Ja, also manchmal braucht man so Leute, wo man sich daran reiben kann. Oder? Das ist köstlich.
Haben Sie mit ihm schon mal so ein Gespräch geführt?
Nein, das ist mir... aufpassen, was ich sage. Nein, es gibt gewisse Gesprächspartner, wo sich das Gespräch nicht würde lohnen. Nein, also ich müsste einfach schauen, dass sie nicht verrückt werden. Oder? Weil der lässt dermassen Sprüche raus, wo... Also weil ich finde, oder, man kann, eben, Sexismus im Privaten, wissen die Leute, das ist lustig. Einfach nicht im Öffentlichen. Oder? Also ihr könnt hier witzen, Blondinen witzen, Männer witzen, ist wunderbar. Oh, ja. Da gibt es eine Trennung zwischen Öffentlich und Privat. Ihr habt mich aber gefragt, wegen der Frauen, wie die anschauen. Genau. Ich gehe eben mein Nerven, wie Frauen in Positionen sind. Und dann machen sie nichts. Oder machen, also nichts machen geht noch. Aber dann machen sie noch den grössten Mist. Das ist eins. Und nachher wegen Europa das andere. Die Schweiz... muss ich schon sagen, wir sind in Europa, ihr seid in der EU, nur habt ihr nichts zu sagen. 50% habe ich jetzt gelesen im wunderbaren Blick am Abend, damit wir mal eine andere Zeitung
haben. Ist im Landbotau gestanden.
Ist im Landbotau gestanden, excuse. Im wunderbaren Landbot ist gestanden, 50% oder, vom EU-Recht ist schon Schweizer Recht. Ja, also genau. Wie blöd seid ihr eigentlich? Also, ihr habt eine direkte Initiative, also eine direkte Demokratie, ihr dürft über das Garten, den Gartenzaun vom Nachbarn dürft ihr abstimmen, aber ob jetzt Rumänien und Bulgarien Personenfreizügigkeit, habt ihr noch knapp können abstimmen, aber was das für Konsequenzen
ja
hat. Ja, was das für Konsequenzen hat, könnt ihr nicht sagen. Ja. Und ich habe immer gesagt, schon, aber das habe ich in den 90er Jahren gesagt, ich finde die EU übrigens nur, dass es klar ist, die Europäische Union ist eine totale schlechte Demokratie. Aber auch Deutschland ist eine unfertige Demokratie. Großbritannien, jenseits, oder? Aber immerhin, das sind die Systeme, die wir mit ihnen zusammenarbeiten. Es gibt ganz viele gute Leute dort auch. Und es braucht Demokratisierung. Aber ich finde, die Schweiz hat natürlich wahnsinnig viel zu bieten. EU. Weil die EU ist, wer das schweizerische System kennt, darum bin ich doch gut in Brüssel. Dann kenne das europäische System. Das ist die Verschweizerung Europas oder die Europäisierung der Schweiz. Darum finde ich es so blöd, wenn ich als Euro-Turbo genannt werde. Ich bin wahnsinnig skeptisch gegenüber der Europäischen Union. Ich war einig, die in der direkten Demokratie eingeführt hat in der EU. Jetzt im Lissabonner Vertrag haben wir immerhin die Initiative, ein ähnliches Initiativrecht können einführen, weil es dort auch Demokratisierung braucht. Ich finde es aber wirklich tragisch, dass die Schweiz, wo wahnsinnig gute Leute hat, die viel begreifen zwischen Kulturen, Sprachen. Wir haben einen republikanischen Geist. Oder? Wir haben ja keine Aristokraten, das ist ja noch schön.
Genau.
Das tut uns so frech machen. Das sieht ihr auch bei anderen Schweizer und Schweizerinnen.
Das Unabhängige?
Ja, das ist wirklich lässig. Ich finde, das,
aber eben, wir sind eben doch nicht unabhängig.
Fünf Schweizer und 9 Meinungen, das ist doch lässig.
Aber eben, soll jetzt die Schweiz um mehr Mitsprache kämpfen, ja, wie das jetzt heute auch wieder verlautbart worden ist vom Bundesrat? Oder soll letztlich eben Nachvollzug, der automatische Nachvollzug von der Gesetzgebung, hat das nicht letztlich auch einen EU-Beitritt zur Folge?
Ja, wisst ihr, eigentlich finde ich, die Schweiz sollte selbstverständlich in die Europäische Union. Sofort. Aber mit dieser Regierung bin ich auch ein bisschen skeptisch. Und wisst ihr wieso? Ja, weil die verstehen auch nicht viel von Macht und vom Verfassungsrecht. Es gibt zum Beispiel Verfassungsrechtler, also ich tue es jetzt nicht nennen, aber die als Professoren sind, die sagen, man müsste unsere direkte Demokratie abschaffen, oder, wenn wir in der Europäischen Union wären. Oder unsere Identität. Das stimmt nicht. Also das hat zwar der Botschafter jetzt so im Tagimagi gesagt, in einem Interview, aber das sage ich schon lange, das stimmt nicht. Ich habe ein Rechtsgutachten gemacht, das stimmt nicht. Ihr müsstet nichts ändern. Ihr müsst bei den Verhandlungen Schweiz-EU einfach ganz klar sagen, schaut, wir haben den Föderalismus, wir haben die rechte Demokratie, wir haben die und die Bedingungen. Wir bringen das ein, wir zahlen noch viel, Nettozahler, oder? Gebt uns das. Und dann ging es einfach, man müsste sich zusammenhocken. Politik ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und die Schweden und die Schwedinnen beispielsweise, die haben extrem, das ist so ein kleines Land, oder? Die haben aber nach dem Beitritt 1995 unendlich viel punkto sozialer Recht durchgesetzt. Darum kann die deutsche Regierung nicht eine Bad Bank für die Steuern einrichten mit den Liberalen. Oder? Also weil die Schweden dieser Wirtschafts- und Währungsunion ohne Arbeits-, also ein Recht auf Arbeit, Recht auf Bildung oder aus ihrer Tradition. Und dort sind die Schweizer Regierung vor allem sind dort wenig selbstsicher. Oder die die wollen jemandem, eben Barroso, wie der Barroso kommt, dann müsst ihr nicht gefallen. Dann müsst ihr, das ist ein Hardliner. Und das
aber
ist ein rechter
Bundesrat, bitte halt schon am Herrn Gaddafi gefallen. Dann
eben.
Ist es jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber jetzt trotzdem zurück. Ja. Was hat jetzt das genau mit der Rolle der Frau im Gesellschaftsbild zu tun?
Ja, das hat genau damit zu tun, dass eben Frauen dort auch zu wenig selbstsicher sind in der Schweiz. Oder? Also das andere, also ich merke das aber auch in mir, ich bin froh, bin ich in Brüssel. Wenn ich zu lange in der Schweiz bin, bin ich wieder ganz klein. Oder? Also wenn ich begrüßt werde am Morgen, oh, du siehst müde aus. Oder, oder irgendwie, oh, wie herzig, jetzt hast du schon Falten bekommen. Also einfach so irgendwie so die Charmante oder im Zug, wieder in den Zug hocken. Oder? Das, also wir sind ein bisschen langsamer. Da bin ich aber froh, kann ich wieder auf Frankreich. Oder wenn man sagt irgendwie, bonjour ma belle. Das ist einfach ein kleiner Unterschied. Und das finde ich wegen der Schweiz gegenüber Europa. Die Schweizer Frauen sind grandios. Wir haben eben einen hohen Anteil in der Politik. wir haben irgendwo, ähnlich wie die Schweiz, eben, nicht die gleichen. Also, dass man dort, wo man ähnliche Interessen hat, die auch selbst sicher durchsetzen. Oder? Also eben wirklich mal wieder so wie bei der Dreifusswahl, wo die Brunner nicht ist gewählt wurde, einfach zu Massen auf den Bundesplatz. Ab und zu wieder zu Massen auf den Bundesplatz.
Und das ist sagen, passiert, dass Evelyn Wittmann-Schlumpf gewählt worden ist. Ja. Immerhin hat sie dort auch doch einen kleinen...
Das war dann eine Solidaritätsbekundgebung. Mhm. Richtig. Man muss aber manchmal schon können unterscheiden, für wen lohnt sich zu solidarisieren. Aha. Und wer nicht. Also es gibt, okay, Unterscheidungen. Ich sage nicht, dass es falsch war. Aha, ich sage nicht, dass es falsch war. Gar nicht. Aber es geht darum, zu unterscheiden, auch zu sehen, weil Biologie allein ist kein Programm. Aber, und ich tue Frauen grundsätzlich im Öffentlichen nicht kritisieren, das machen andere genug. Ich habe jetzt mit dem Ausnahmenacht von Ingrid Deltor, weil ich dort wirklich angefangen habe, also dort habe ich die Schweizer Fernsehen immer wieder gesagt, das schafft sich am Schluss noch selber ab mit, mhm, dieser Quotenrennerei. Und es hat eine Auswirkung auf die Bilder der jungen, mhm, Leute. Also die schauen nicht mehr so viel Fernsehen, aber sie schauen es auf Podcasts. Und da müssen Männer- und Frauenstimmen reinkommen und offensiv mit Porno, mit dummen Sprüchen umgehen. Und zwar nicht nach Political Correctness, sondern einfach sagen, du, das ist einfach blöd. Mhm. Du tust deine Mutter beleidigen, du tust mich beleidigen. Mhm. Mhm. Also dort hat Zivilcourage gesehen. Und das vergleiche ich mit Schweizer Frauen gegenüber der Macht, wie sie sich zeigt, mhm, und der Schweiz gegenüber der EU.
Ein bisschen auf den Tisch klopfen.
Ja.
Wo haben Sie das gelernt, so können auf den Tisch klopfen? Also Sie sind ja aus, sagen wir jetzt, einfachem Haus, nicht sogenannt Hochwohlgeborene, ja, die Tochter von einem Metzger. Ja. Was die Mutter war, das weiss ich nicht.
Sie war Fabrikarbeiterin zuerst und dann hat sie im Löb Verkleider verkauft. Also Kiosk und dann, also zuerst Kasse und dann, mhm, im Löb, das ist ein grosser Bern, Aufstieg. Ja. Oder? Genau. Also, aha, ist eine schicke, ganz schicke Mutter, wunderbar. Aha. Wo habe ich das gelernt? Das fragen sich alle. Nein, wir sind auch so.
Haben Sie
nein, wir sind auch so. Also wieder die Stempel kennen. Also Cousins oder so.
Also das kommt aus der Familie?
Wir sind laut, also eben aus einfachen Frauen. Und auf dem Bauernhof muss man manchmal schon ein bisschen packen. Also ich bin wirklich einfach, ich habe eine einfache Sprache gelernt. Ja, ich finde mich eben normal. Das ist auch noch schwer zu sehen, dass es erstaunlich ist. Ja, ich bin laut. Aber wir sind, glaube ich, laut. Also wir sind auch gross. Also quasi gross gewachsen, oder? Mhm. Also wie man und das hat man natürlich, und auf dem Bauernhof lernt man sich schon, also ich war viel bei Grossmutter, eben von Vaterseite, der ist als Bauernsohn aufgewachsen. Und dort lernt man schon, einfach gewisse Sachen zu benennen, so wie sie sind. Mhm. Und zu poltern. Also wie etwas nicht ironisch ist, ist es nicht ironisch.
Also das haben Sie so quasi von daheim mitgebracht?
Das habe ich sicher.
Das, ja, haben Sie jetzt nicht zum Beispiel in Ihrem Berufsleben quasi lernen, wo Sie gemerkt haben, meine Chancen sind offenbar. Eben, wir kommen vielleicht jetzt auch nochmal, ja, auf das Scheitern, das Sie vorher angetönt, ja, haben. Das ist nicht aus dem heraus entstanden.
Nein, im Gegenteil. Mhm. Wenn ich so wäre, wie ich möchte sein, wäre ich auch wirklich laut. Das ist mein Problem.
Dann wären Sie laut und Professorin.
Nein, eben nicht. Ich hätte viel stiller sollen sein. Ich bin wirklich unangepasst. Mhm. Und das habe ich relativ früh gemerkt. Ich hatte wirklich viel mehr Chancen, wenn ich nicht immer würde sagen, das stimmt doch nicht, das ist nicht gerecht. Oder ich habe etwas. Wie hat man mir jetzt gesagt, einen Freund in Brüssel? Man kann sich wirklich auf Lager bei, wie irgendetwas nicht stimmt, dass ich gerade, oder ich trete oft die Fettnäpfchen, die ich aber nicht will. Oder? Mhm. Aber irgendwie bei Beziehungen, bei Pärchen, oder? Merke ich gerade, sie sind nach einer Minute haben sie einen Krach zusammen. Nur weil irgendwie, ich weiß auch nicht. Kommt mir jetzt gerade zum Beispiel nicht in den Sinn. Aber so, also es wäre mir viel besser gegangen, wenn ich stiller wäre gewesen, besser integriert.
Es hat wahrscheinlich Vor- und Nachteile, nehme ich an. Weil,
also jetzt hat es Vorteile, jetzt, ja, habe ich aber den Weg gemacht. Mhm. Es hat aber auch Möglichkeiten gegeben, dass ich wirklich das Scheitern im Exzess habe betrieben, noch etwas mehr würde trinken, noch etwas mehr würde essen, noch etwas mehr würde rauchen. Also die Balance ist nicht nur einfach. Mhm. Aber ich frage immer, also ich kenne eben viel noch so Leute, mhm, wie sie dann erwagen, dass sie auch wirklich sich einsetzen für ganz wichtige Sachen. Und dann frage ich mich schon manchmal, wieso seid ihr so still? Oder? Mhm. Also, wieso hat es nicht mehr Leute, die sofort Mails schreiben und reklamieren?
Also ein cholerischer dürfte ja. die Mentalität
ja. noch sein. Ja, oder einfach Aua. Ja, genau, schreien Aua.
Jetzt sind Sie ja eben Mutter von drei Söhnen. 9, 12, 14, ja. glaube ich.
Ja.
Ich nehme an, Ihnen ist es wichtig, dass auch die ein richtiges Frauenbild mit auf den Weg bekommen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn es zuhause bei den Stempeln so solche Diskussionen gibt?
Ja, aber nicht vergessen, Sie haben auch ganz einen tollen Vater. Mhm. Also wirklich. Der ist wirklich.
Der gleicht dann ein bisschen aus, oder?
Genau. Also sicher äußerlich schon, weil er ein bisschen ruhiger ist. Das ist aber noch schnell möglich. Aber erstmal haben sie wirklich einen grandiosen Vater. Das ist ein wunderbarer Mann. Und etwas dürft ihr auch nicht unterschätzen: es gibt einen öffentlichen Stempel und einen privaten Stempel. Und die private Stempel würde ich glaube schon sagen: also, da bin ich ein richtiges Mami. Also ein Muttersäule. Sage ich auch.
Ein Gluckere?
Ja, klar. Ja, einfach eine Mutter. Eben, es gibt privat und öffentlich. Mhm. Privat bin ich sehr nicht zurückhaltend, aber wirklich eine Mami. Und meine Söhne, ja, das finde ich wirklich lustig, dass die Überlegung, macht ihr das mit euren Kindern so ideologisch? Oder? Also jetzt müssen die Feministen werden. Oder? Jesus Gott.
Ich versuche mir das nur so ein bisschen vorzustellen. Ich kann mir vorstellen, dass ihnen das nicht ganz unwichtig ist, dass ihre Söhne ein gutes Bild mit auf den Weg bekommen. Wie die Frau so in der
Wisst Gesellschaft. Wisst ihr was? Bei den Kindern, was ich wirklich mal von einer Psychiaterin gehört, als ich sie gefragt habe, was ist das Beste, wie hat man glückliche Kinder? Und die hat gesagt, indem du selber glücklich bist. Mhm. Das ist mal ein Punkt. Und das Zweite ist, Kinder sind so genial, da könnt ihr nichts vorspielen. Also alles, was ihr lebt, leben die Kinder auch.
Mhm. Also sie leben einfach vor und sie nehmen aus.
Oder ich lebe mich, aber auch mit dem, mit denen, also meine Kinder wissen auch, ich sage auch, wenn ich schlecht drauf bin oder wenn ich gestresst bin, das habe ich einfach gesagt, halt, ich habe keine Zeit, ich bin gestresst, sie regen mich auf, ich muss anrufen oder irgendwie so oder jetzt schnell oder irgendwie, also das ist sehr offene Kommunikation und manchmal denke ich mir, ist mein Mann viel feministischer Punkt jetzt Mädels oder mit dem Mädchen ausgehen und Sorge haben und so als ich oder hinter einem schon ja, die Jungs die sollen jetzt doch viel Freundinnen haben oder also bei Kindern, aber auch das ist privat. Ich finde das aber so schlimm, wie der gescheite Menschenheit, die ihr lest, oder hohe Philosophen, also Hannah Arendt ist mein grosses Vorbild. Mir tut es weh, wenn ich zu viel von ihr persönlich weiss. Weil, wisst ihr, manchmal gibt es grossartige Denker oder Denkerinnen, wo aber privat also Katastrophen ist. Und dann ist es eigentlich lieber, das nicht zu wissen.
Ich sage Ihnen nicht
entschuldigen. So, nein. Ich bin keine Sexistin. Nein, aber ich finde einfach,
Also für Sie ist es wichtig, das Privatleben, das gehört da nicht an, dass...
Ja, also, und ich sage, es gibt wirklich eine Trennung. Und ich finde, die Menschen sollten sich bewusster sein. Also meine Jungs sind sich zum Beispiel bewusst beim ganzen MySpace und Facebook und MSN. Die wissen, das haben sie schon gelernt. Aber weil wir das so machen, was ist privat und was nicht. Die wissen mit den Bildern. Und die sind cool. Also die Jungen sind wirklich cool. Man muss aber mit ihnen reden. Sie bringen mir auch, wie sie ein Porno bekommen auf das Handy. Oder? Ein Pornobild von irgendeinem Kollegen. Oder? Die kommen und sagen, du, schau da, siehst du, Mama? Das ist da. Also das bekommen, so Diskussionen bekommen sie natürlich schon mit. Aber das sehen sie auch in der Straße, oder? Und sie sagen, ja, das ist jenseits. Und dort tun wir diskutieren, woher sie es bekommen. Und wir regen einfach Mütter auf und auch Väter, die sich nicht mehr getrauen, gegenüber den grossen Teenager, eben 14, 15 oder meine, ist auch schon gross gewachsen, herzustehen. Das ist schon schwierig. Ich sage, gute Erziehung ist wahrscheinlich... Das Nein ist das meiste Wort, das man brauchen muss. Nein. Ich bin so eine Ja-Frau und ich muss immer wieder Nein sagen. Es ist so mühsam. Aber dass man sich dort getraut, Nein zu sagen. Und aber auch kann sagen, dass die Kinder andere Interessen haben. Also, wenn sie andere Bilder haben, das ist auch okay. Oder es sind meine Bilder. Und ich kann auch sagen, oder wenn sie einen Horrorfilm schauen, das ist für mich grässlich. Oder das wissen sie auch. Und dann kommt aber der andere schon manchmal von einem Fest und sagt, hey, mein Horrorfilm schaut, Mama, super. Und dann finde ich aber auch, es ist auch okay. Aber einfach, dass man sich damit auseinandersetzt. Das ist schon wichtig. Und das ärgert mich an den Eltern, dass sie sich nicht trauen oder die Mamis, die aussehen wollen wie ihre Töchter. Also ich bin nie eine Freundin von meinen Kindern. Nie. Das weiss ich. Ich werde nie eine Freundin von meinen Kindern. Ich bin die Mutter. So war meine Mutter auch schon. Die ist immer die Mutter. Mama.
Jetzt wechseln wir mal noch schnell das Thema. Sie haben nämlich ein neues Buch herausgegeben. Ah, ja. Das kommt im November raus. Und ich habe gesehen, Sie haben bereits schon 3 Exemplare dabei.
Ja, die wollte ich also loswerden. Weil die sind so schwer.
Genau. Jetzt erzählen Sie uns doch kurz mal, was ist der Inhalt von dem Buch? Frauen ohne Maske heisst das.
Ja.
Und was ist Ihre Botschaft dahinter?
Das ist schon wieder meine Botschaft, ich bin keine Predigerin.
Sie sind eine Denkerin.
Ja, nein, oder eine Zeigerin. Oder irgendwie eine Hofnärrin kann ich auch sein. Das ist ganz ein schönes Projekt von Josef Rieger von Basel. Das ist ein Fotograf. Und es ist eben, übrigens, solche Männer habe ich andauernd in meinem Leben. Ich habe ganz feine, lässige Männer. Und da ist eben auch, hat Frauen fotografiert. Mit ihrem Beruf, also mit so Berufsinsignien. Er hat einfach gesagt, ich will jetzt mal ein Projekt machen, eine Hommage an Frauen wie der August Sander. Menschen ohne Maske, darum heisst es Frauen ohne Maske. Das ist also nicht Maske vom Abend, wie man drauf tut, Kosmetik. Es ist wegen August Sander. Er hat Frauen so zeigen, mit dem Blick geführt, als Beruf. Also Frauen, die Frauen sind und Berufsfrauen. Und hat mich dann gefragt, darf ich eine Politologin fotografieren? Und er hat gesagt, kommt nicht in Frage, ich hasse Fotos. Aber ich schreibe den Text. Und dann haben wir dort ein Projekt entwickelt, jetzt gibt es eine Ausstellung. Und dann hat es eben so einen Schunken gegeben. Und wirklich Fotos, ich bin ein bisschen beleidigt, ich habe schon meine von Frankfurter Buchmesse können bringen. Und ich habe meine Freundinnen und Freunde und der Familie und Mann gezeigt. Und die haben natürlich nur Fotos geschaut. Und ich, der so viel Text habe geschrieben, oder? Immer über den Text schnell rüber. Oder? Und nur Fotos, sind ganz schöne Fotos und es ist ganz, ganz viel dahinter, ganz tolle Frauen. Es soll eine Hommage sein, eben, dass die Frauen nicht das andere sind, sondern wirklich als Subjekt, also als Handelnde. Und das ist vor allem Fotograf zu danken. Wir haben es beim Stempfli Verlag können publizieren, das ist aber nicht meine. Das ist schon so, jetzt hat sie noch Verlag gegründet. Der Stempfli Verlag habe ich bekommen wegen dem Verlagsleiter, Manfred Hiefner-Hug, der schon bei Morel Füssli war und meine Bücher hat gemacht. Und dann ist eben auch zum Stempfli gegangen. Jetzt ist es ein bisschen ungeschickt, das Stempfli und Stempfli. Aber die Bern heissen alle gleich. Wie heissen sie in Winterthur? Von Roll? Nein.
Das ist noch schwierig.
Eben gibt es nicht, aber eben in Bern gibt es viele Stempfli. Okay. Und dann haben wir das so gemacht. Und die sind alle herzlich eingeladen am 18. November.
Und alle herzlich eingeladen, ein Buch zu kaufen, damit Frau Stempfli das nicht mehr mit heimnehmen muss. Ich möchte jetzt gerne die Fragerunde öffnen. Es sind sicher noch ein paar Aspekte, die wir heute noch nicht angeschaut haben. Um kurz noch ein bisschen überbrücken. Ja, Sie haben. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Jetzt weiss ich gar nicht, von lauter Frauen ohne Maske. Das ist mir jetzt gar noch nie passiert. Aber das passiert einmal das erste Mal.
Weil wir so viele Themen hatten.
Ich glaube, wir sind so zwischen den Themen herumgeswitcht, dass es. Ich wollte wissen, ich weiss viel. Sie denken viel. Sie nennen sich ja auch gerne, oder sie sagen, sie würden auch als Denkerin wahrgenommen werden. Wenn Sie mal nicht über Feminismus nachdenken, nicht über Gesellschaftsbilder, nicht über das Demokratieverständnis in der Europäischen Union oder in der Schweiz, gibt es noch andere Momente, wo Sie mal nicht über solche Sachen nachdenken? Und wie muss man sich die vorstellen? Gibt es ein anderes Leben neben dem Denken?
Ich kenne Kitschromane. Je kitschiger, umso besser. Ich finde das Leben wirklich so spannend, dort zu denken, ich sage immer, nur dumme Leute langweilen sich. Also wenn ich im Bus bin, kann es schon passieren, dass ich mir dann die Busstation anschaue und denke, in welchem Jahr ist jetzt das gebaut worden? Von wem? Ist jetzt das im ersten Mal gewesen? Ah ja, was ist denn passiert? Und so. Es ist viel assoziativ, aber wenn ich nicht denke, weiß ich nicht, das ist wirklich heiss. Ich glaube, das gibt es, da träume ich. Nein, Essen. Hocken, lachen. Ich find das Leben so schön, dass ich mir wirklich nicht vorstellen kann, ohne die Assoziationen zwischen Musik, Film, Tisch, was auch immer können, hin und her zwitschern.
Es gibt zu allem etwas zu denken.
Ja, es gibt zu allem etwas. Und dann zu reden, oder? Und zu sehen. Also ich finde, das Sehen, das Schauen ist schön. Das haben wir wirklich in der Familie. Das machen wir viel, wenn wir hergehen. Es gibt ein englisches Spiel, I see what you, you can't see. Oder so, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heisst auf Englisch. Und dann muss man es beschreiben.
Ich sehe etwas, was du nicht siehst,
gibt es ja auch. Eben, genau. Und darüber beschreiben. Und so haben wir zum Beispiel in einem Gespräch, wenn wir etwas beschreiben, woher kommt das? Wieso haben das Griechen, also wenn wir auf Griechenland sind? Wieso haben das Belgier? Wieso haben das die Schweizer? Und dann tut sich eine Geschichte, dann gibt es Politik. Und dann, eben, dann sagen die Söhne manchmal, oh Mama, dann kommt noch irgendwie die Frau dazu. Und dann, oh Mama, nein. So. Also das ist schon, aber das ist lustig. Ja. Das ist wahnsinnig lustvoll. Aha.
Wunderbar, Frau Stempfli. Wir wollen jetzt mal noch schauen, ob es noch Fragen gibt, die ich nicht mehr habe. Jetzt, da ist jemand. Könnt sich vielleicht vorstellen, mit dem Namen, es kommt noch ein Mikrofon.
Okay. Mein Name ist Michael Graf, ich bin Hauptberichterstatter vom Landbund-Italien. ich hätte eine Frage zu Bologna-Reformen, die Sie zum Teil kritisiert haben. Sie haben das mit so einem Cumulus- oder
Cumulus-System. Super, der eine wie die Kolumne.
Ich schnell erklären, was Sie gemeint haben.
Mit Bologna habe ich wahnsinnig Mühe wegen diesen Credits, oder? Also zählen statt denken, sage ich dem. Und Bologna hat Bachelor und Master gebracht in Europa. Das ist die grösste Bildungsrevolution seit 200 Jahren auf dem europäischen Kontinent. Oder? Also das ist die, und die ist im Hinterzimmer von der EU, von den Bildungsministern, beschlossen worden. Und dort haben wir ein anglosächsisches Modell übernommen, das amerikanische und das englische, unter dem Vorwand, wir das Bildungssystem harmonisieren. Was natürlich Sinn macht. Oder? Es ist ja logisch, oder ich habe glücklicherweise einen Doktortitel, der gilt noch überall. Aber meine Studien, oder, die ich gemacht habe, also politische Philosophie, Staatsrecht, Kantjur, Geschichte, Politologie, oder, das muss ich mir jetzt alles als Bachelor und Master anerkennen, falls ich irgendwie das bräuchte. Oder? Und in diesem System, wir haben ein Credit-System, oder? Das ist ein Harmonisierungs- und da haben wir sehr ein amerikanisches Verfahren, wo die Universitas, eben, das sind die Universalgelehrten, dass man dort viel zu wenig Platz hat. Also ihr als junger Student habt viel, viel, viel weniger Zeit, wie es zu meiner Zeit, wo erst 20, 25 Jahre her ist, ist also nicht wahnsinnig lang, wo wir noch, wir hatten in halben Lesegruppen in die Woche, wir haben einen Satz pro Philosoph genommen. Wir haben einen Satz pro Philosoph, zwei Stunden lang darüber diesen Satz diskutiert. Und jetzt, wie wollen wir das in Credit Points machen? He? Oder? Also, wie wollen wir das? Und das ist, wir tun, und das hat natürlich mit Herrschaft und Macht zu tun. Das ist natürlich, das kommt wieder einem kapitalistischen, amerikanischen, englischen System zu gut. Der tut Techniker ausbilden, nicht Denker. Die Technokraten, was braucht ihr in der modernen Welt? Die Verwaltung der Welt. Ihr müsst Ärzte haben, die sich nicht überlegen bei künstlicher Herstellung von Babys, was sie für moralische Fragen da sind. Weil ihr könnt die abgeben an die paar Ethiker, die vielleicht die Ethik noch buchstabieren können. ja, da bin ich ziemlich hart. Also, weil die Ethikkommission, schaut mal die Protokolle, wie da geredet wird. Da wird eine Sprache gebraucht, die nicht reflektiert wird, welche Macht in dieser Sprache steckt. Und das kritisiere ich massiv im Bologna-Modell. Dass Credit Points, oder? Also wie ihr eben Punkte sammelt, heisst das noch nicht, dass der wirklich Geniale an der Universität nämlich eine gewisse Art von Denken, von Schauen, von Hinterfragen gelehrt hat. Das Schöne daran ist, dass wir immer noch ganz viele Leute haben, die dann gleich total lässig rauskommen. Also ich finde eben, ja, nein, also die Jungen, ich finde, wir sind atomisierter geworden, wir sind nicht weniger kompetent geworden. Mir regt es einfach auf an den Unis, das seht ihr, also vor allem an den Schweizer Unis, wir haben wahnsinnig viel verloren in der Geschichte. Früher war Bern führend gewesen, mit den Geschichtsprofessoren, Zürich auch, mit Jus und was haben wir jetzt, oder Philosophie, wir haben dort ziemlich abgegeben. Und weil wir Assistenten, ich sage in meinem Buch da, «Frauen ohne Maske», wo Fragen hat und Antworten, steht ein Satz, warum wurden die langweiligsten Assistenten ausgerechnet Professoren? Oder? Und das hat mit Macht zu tun. Das war vor der Reformation auch so, in der katholischen Kirche, wo sie nur noch auswendig den Kanon gelernt haben.
Gut, schauen wir mal. Vielleicht gibt's noch
das ist, Fragen. Das ist ein grosses Ding. Ja. Es tut mir leid, bin ich aber so viel, aber es ist eben, es hängt alles zusammen.
Ist schon gut. Es muss auch erklärt sein. Ja. Vielleicht gibt es noch weitere Fragen. Sind alle glücklich und zufrieden? Oder erschlagen?
Erschlagen. Es tut mir, ich tue mich wirklich entschuldigen. Nein, das ist wirklich
kommt da schon eine Hand hoch. Das habe ich dann.
Ja.
Also.
Können Sie sich noch schnell mit Namen vorstellen?
Ja, mein Name ist Irene Meyer. Ja. Und mich nimmt das einfach wunder, wie Sie das mit dem Zeitmanagement machen. Also ich schaffe es kaum, den Lampo zu lesen.
Ja.
Neben allem anderen.
Ja. Das geht. Da muss ich, wisst ihr, und ich habe natürlich Kinder, auch, die ich lesen waren, dürfen nicht vergessen beim französischen Modell. Das heisst, Kind sei Krippe. Ich bin eine klassische Rabenmutter. Also von 8 bis mindestens um 5 Uhr seid ihr Krippe gewesen. Wieder vom 8 bis 5 Uhr könnt ihr arbeiten. Also, wenn ich nicht unterrichte, dann bin ich am Pult, oder? Also, dann bin ich am Pult, am Computer, dann kann ich viel machen, lesen. Und ich lese wirklich schnell. Oh, also, ich nehme schnell auf und ich kann es fast schnell auswendig. Also, dort habe ich wirklich einfach etwas Praktisches mitbekommen. Es war auch ein Training gewesen, aber Zeitmanagement muss ich jetzt sagen, ich finde es jetzt fast komplizierter mit den Kindern grösser, weil man einfach da sein muss. Sie wollen nicht immer mit ihnen reden, aber sie hätten gleich gerne wieder da sein. Und dann muss man schon ein schauen und ich bin nicht gerne am Computer, wie sie rum sind, also zu kochen und so. Es ist schon manchmal ein Problem. Jetzt, bis jetzt ist es noch gegangen. Ich habe erst in den letzten paar Monaten habe ich auch das Gefühl gehabt, jetzt bin ich am Limit. Oder?
Aber und was machen Sie in so einer Situation, wenn das Limit erreicht?
Aufträge absagen. Mhm. Also nicht ein Gespräch in Winterthur, oder?
Gut, das lässt sich langfristig planen,
aber eben
das Projekt, wenn es jetzt akut
Projekt,
ist.
Ja, Projekt. Ah, wie es akut ist.
Oder merken Sie, jetzt wird es dann langsam ein bisschen viel? Und
ja, das merke ich.
Und dann also, einfach keinen Auftrag
mehr. Den lasse ich schon auf mich. Und dann wird ganz, dann habe ich schon wunderschöne Sachen müssen absagen. Also weil ich einfach weiss, jetzt habe ich zum Beispiel am 8. Januar bis März nächstes Jahr, habe ich total abgebaut. Weil ich weiss jetzt, oder jetzt ist Oktober, November, Dezember, ist Katastrophe. Jenseits bin ich wirklich am Limit. Also wirklich am Limit. Also alle näher drumherum. Und dann habe ich einfach gesagt, so, fertig. Und dann habe ich einfach nichts gemacht. Das muss man sich auch leisten können. Also das muss man sich auch leisten. Darum bin ich beispielsweise für ein garantiertes Grundeinkommen. Oder? Also ich habe immer gesagt, habe ich auch im Studio gemacht, ich habe immer Kasse geschafft, dass ich die Freiheit habe. Fünf Stunden an Kasse, aber ich habe fünf Stunden oder sechs Stunden Freiheit gehabt. Mhm. Also es ist für mich, so kann ich gut leben. Mhm. Aber die Notwendigkeit muss deckt sein. Das meine ich, das müsst ihr auch leisten.
Gibt es weitere Fragen? Ja, bitte.
Ja, mein Name ist Hans-Rudi Elmer. Ja. Ich habe in den letzten Jahren aufgehört, die Arena zu schauen.
Ja.
Außer wenn Sie dabei sind.
Ah, das ist das schön. Schreibt mir das. Schreibt mir das. Weil ich bin jetzt die letzten paar Monate nicht mehr so gefragt worden. Und ich frage schon, ob das echt damit zu tun hat, dass zwei gute Kollegen von mir in der Redaktion arbeiten. Ja.
Jetzt habe ich einfach kürzlich einen Leserbrief gelesen, wo jemand offenbar der Meinung war, die Arena die ist tot. Das ist nur noch einander anbellen, oder?
Ja.
Jetzt interessiert es mich, was finden Sie spannend daran? Warum gehen Sie?
Ich gehe, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich habe etwas zu sagen. Also, wenn ich es weiss. Oder ich gehe auch nur dann, wenn ich etwas. Wie bitte? Das ist wirklich schön. Das tut mir so gut, weil sonst höre ich immer nur negativ. Oder? Alle immer das Gefühl, haben ein Dauerabonnement auf der Arena. Also ich gehe wirklich, weil es ein Thema ist, wo ich wirklich etwas sagen kann, wo ich das Gefühl habe, ich weiss es. Oder? Also jetzt bringe ich es. Ich bringe es aber nicht gut über den Mängel, weil es ist ein Stress. Die Arena ist, ich finde es nach wie vor wichtig, dass es solche Gefäße gibt, weil es tut noch trainieren. Oder? In 3 Minuten schnell ein Argument und ihr müsst gut überkommen. Oder? Es ist einfach das Gefäß, das von den Medien, oder von den Medien aufgenommen wird. Oder? Die Journeys schauen es nach und dann tun sie auch darüber rapportieren. Also es ist wie eine Selbstreferenz. Und darum. Ich finde, es braucht es noch, es braucht aber auch noch anders. Und ich habe eben beim Schweizer Fernsehen aufgelaufen. Ich finde, dass sie eine Sendung haben während dem Parlament, Glaspolitik. Jenseits, das ist ein Begriff von SVP, Glaspolitik. Oder? Wir sind eine Demokratie, wir haben keine Glaspolitik. Wir sind kein Klassensystem. So Sachen kommen da fast nicht durch. Und ich hätte zum Beispiel gerne, wie man eine Experten- oder Expertenrunde hat, wo die Leute wirklich auch Bücher haben publiziert und Artikel. Das finde ich im Rating. Ich finde, wie wird man Experte in der Schweiz? Mhm. Dann längt es, zweimal in der Arena gewesen und dann seid ihr Experte plötzlich. Und das ist so, da muss man es doch messen.
Da kommt mir gerade noch die Frage in Sinn, sind Sie eigentlich die einzige Politologin in der Schweiz?
Nein, überhaupt nicht.
Das kommt einem manchmal so vor. Ja. Es gibt so eine Schwette, verschiedene Politologen, aber dann gibt es noch Frau Stempfli.
Und dann sagen sie, ja genau, und dann sagen sie, sie wollen nicht. Aber sie müssen natürlich schon sehen, also viele Politologinnen sind jetzt auch im Ausland tätig. Also Freundinnen von mir.
Holen
also
sich Selbstvertrauen im
Ausland. Meine Generation, ja, nein, die arbeiten dort, weil sie keine Stelle haben bekommen. Ja. Wir haben eine Politologie-Professorin gewählt, in Bern oder in Zürich, nein. Dass sie wieder Kollegen von uns. Also ich bin eine Generation, Ende 80er, Anfang 90er, mit Männern und Frauen, ganz tolle Männer und ganz gute Frauen, wo man gewusst, wirklich intellektuell, die sollten Professoren werden. Professorin ist kein einziger. Und kein einziger von denen ist jetzt entweder die Uni Zürich, Basel, Luzern. Das finde ich schon spannend. Oder? Die sind an einem anderen Ort. Und das hat aber mit Prominenz statt Kompetenz. Das ist das Fernsehmedium, oder?
Gut, wenn wir noch die letzte Frage, wenn dann da noch eine ist. Oder? Ja, bitte. Da vorne ist eine Frau. Moment noch schnell.
Ich heiße Eva Heinotzki. Ich habe auch drei Söhne, die sind einfach ein bisschen älter als ihr. Ja. Und die kommen aber immer noch einmal pro Woche zu mir, zum Nachtessen. Und wenn wir dann da am Tisch sitzen, dann gibt es immer einen Haufen Diskussionen. Also es geht immer dann irgendwann über das Geschehen in der letzten Zeit oder was so läuft auf der Welt und halt eben um die Machtstrukturen und wie uns viel in der Politik eigentlich vorgemacht wird, was gar nicht so läuft, dass da die Wirtschaft Einfluss hat, gerade jetzt auch wieder mit dem ganzen Tamiflu-Zeug und der Schweinegrippe. Also was da so läuft, wo wir, wenn man will, kann man sich irgendwie darüber informieren, was läuft. Aber die meisten Leute machen es nicht, oder? Und wie kommt es, also was müssen wir tun, damit eigentlich nicht die Mehrheit der Menschen so inaktiv ist und sich nicht um das kümmert, sondern einfach das glaubt, was man ihnen vorsagt, oder? Also,
Also ich finde, die Leute sind viel informiert. Aber gerade in der Schweiz, darum tut es mir so weh, dass die laute Minderheit von Rechtspopulisten viel mehr Arena-Zeit bekommen oder Fernsehzeit bekommen als die gut informierte Mehrheit, würde ich jetzt mal sagen. Etwas muss ich schon sagen, ihr müsst euch engagieren. Das habe ich bei den Jungen gemerkt, auch Mats, wenn ich sie frage, seid ihr in einem Verband oder Verein? Das kann Volleyball sein, das kann Schuttclub sein. Ich sage immer, also das ist für die Jungen und auch für mich übrigens, also ich bin in x Verbänden, Vereinen, nicht immer überall aktiv, aber in einem, zwei schon, wo dann lernt man das Handwerk von Politik beispielsweise. Und das kann man schon machen. Und da hat in der Schweiz eigentlich das Paradies. Da hat so viele Verbände, aber zum Beispiel Stadttalk. Also, nein, das ist ein Forum, wo ihr euch engagieren könnt. Dort könnt ihr euch informieren, dort treffen die Leute und dort werden Ideen entwickelt. Dann könnt ihr sagen, jetzt müssen wir den Landbot unterstützen als Regionalmedium und sollten irgendwie schauen, dass die Medienkonzentration nicht passiert. Oder? Dann kann man auch etwas machen. Dort könnt ihr schon etwas machen. Ich muss aber auch sagen, die Macht, das ist schon verrückt. Dass die Jungen sehr schnell merken, dass sie an Grenzen stoßen in der ungerechten Machtverteilung. Und die hat zugenommen. Und dort sind auch die Journalisten wieder aufgeboten, für einfach die ökonomischen und pharmazeutischen Selbstregelungsmechanismen zu hinterfragen. Mhm. Und das ist nicht so leicht. Wir sind in einer schwierigen Zeit dort durch, weil wir eben genug mit der Zeit, oder? Wir müssen auch Geld verdienen. Und auch das ist nicht mehr so einfach wie früher, denke ich mir. Eben, im Mikro konnte ich mir noch das Studium verdienen. Im Denner, excuse me. Mikrokasse ist so ein Standardbegriff. Im Denner konnte ich mir das noch verdienen. Ich glaube nicht, dass es jetzt länger würde. Mit diesen 5 Stunden irgendwie Donnerstag und Samstag und Mittwochnachmittag. Oder?
Das war ein guter Aufruf gewesen. Mehr Engagement, dann kann man auch die Welt ein bisschen verbessern. Ich habe in unserem Tag gehört, dass Sie sehr gerne essen. Ich hoffe, Sie essen auch gerne Süßes.
Sehr.
Ich würde Ihnen das gerne überreichen als ein kleines Dankeschön. Vielmal. und hoffe, dass sie noch ein Moment bei uns bleiben. Vielleicht ein Schlückchen Wein oder etwas trinken. Tun sie, glaube ich, auch gerne. Haben sie
ja, ja. Jetzt kommt es in der Zeitung, die Säuferin. Die Säuferin Stempfli. Ja, super.
Genau. Nein, ich tue darum sofort unterbrechen. Ja, und sie genau. Schnell aufmerksam machen auf den nächsten Stadttag. Der wird in 2 Wochen stattfinden, am 5. November. Das ist wieder ein Donnerstag. Und zwar zum Thema Medienlandschaft Schweiz. Das dürfte auch Sie interessieren. Wir haben 3 Gäste bei uns. Und zwar ist das der Medienexperte Peter Studer. Wir haben den Chefredaktor von der Sonntagszeitung Sonntag und die Chefredaktorin vom Landbot, Colette Gradwohl. Ich würde mich freuen, Sie auch wieder einmal zu sehen beim Stadttag, beim nächsten oder bei einem der weiteren. Sie können sich jederzeit informieren über www.stadttag.ch. Haben Sie einen schönen Abend. Danke vielmals fürs Kommen und schönen Abend miteinander.
Merci. Merci vielmals. Ist das von hier?
Ist es Winterthur?